Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Brigitte Fehrle, war Chefredakteurin der Berliner Zeitung, der Frankfurter Rundschau, leitete bis 2009 das Berliner Büro der Zeit, kehrte dann zur Berliner Zeitung zurück. Man hört schon, wie viel Expertise dahinter steckt und ist jetzt freie Journalistin. Guten Tag, Frau Fehrle.
Guten Tag.
Ja, wir haben gerade natürlich gemeinsam die Nachrichten gehört und da hat der Vorsitzende des Weltärzteverbandes Montgomery uns sozusagen die Leviten gelesen, hat gesagt, wir würden die Pandemie nicht ernst genug nehmen. Macht er das zu, tut er das zu Recht?
Naja, ich glaube, sehr, sehr viele nehmen die Pandemie sehr ernst. Also ich zähle mich auch dazu. Aber es tun eben nicht genug. Das wäre aber schön, es würde in diesen Meinungsäußerungen so ein bisschen differenziert werden, weil sich dadurch natürlich auch diejenigen vor den Kopf gestoßen fühlen könnten, die eben alles Mögliche tun und die eben auch sehr, sehr belastet sind, insbesondere die Familie mit kleinen Kindern.
Also Sie finden, er sollte dann genauer aufpassen, was er sagt und wie er es sagt?
Ja, einfach ein Halbsatz mehr würde manchmal schon genügen und ein bisschen Empathie in solchen Warnungen auch für diejenigen, die sich eben dran halten.
Wir besprechen die Themen dieses Tages in dieser Mittagsstunde und gleich unser erstes Thema, gar nicht so sehr die Pandemie, obwohl die natürlich immer, immer, immer Thema ist in allen Dingen. Aber wir gucken mal nochmal in die USA, wo Donald Trump und Joe Biden ja sich wieder ein Duell geliefert haben, was diesmal ganz anders abgelaufen ist als das erste. Brigitte Fehrle ist zu Gast hier in Deutschlandfunk Kultur. Wir besprechen die Themen des Tages. Wir gucken in die USA und da gab es kein Chaos in der Nacht im Fernsehduell zwischen Donald Trump und Joe Biden. Einen viel weniger rüden Ton. Haben Sie sich's angeguckt, Frau Fehrle?
Nein, ich habe Ausschnitte gesehen dann.
Aber unser Korrespondent Thilo Kössler hat sich's angeguckt und der hat das Folgende berichtet.
Jetzt also der zweite Versuch mit einer Debatte. Man hat Regeln eingeführt, eine Mute-Taste. Man konnte also das Mikrofon ausschalten, jeweils eines Kandidaten. Und zwar dann, wenn er in 2 Minuten die Position zu einem Thema schildern sollte, dann musste der andere Kandidat ruhig sein. Und das hat tatsächlich geklappt. Das hat tatsächlich geklappt. Donald Trump hat auf seine Berater gehört. Sie haben ihm gesagt, nimm dich zurück, sei nicht so aggressiv, das wollen die Leute nicht mehr sehen, wenn du mit hochrotem Kopf auf deinen politischen Gegner losgehst. Auf der anderen Seite war Joe Biden hochkonzentriert, er war argumentativ gut, er hat viele Fakten präsent gehabt. Wenn man sieht, dass das die letzte Chance gewesen ist, für Donald Trump das Ruder noch herumzureißen, er ist steht mit dem Rücken zur Wand, die Umfragen sprechen gegen ihn, Joe Biden führt, er führt selbst in Battleground States wie Florida, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin. Wenn man bedenkt, dass das seine letzte Chance war, dann muss man sagen, es ist ihm nicht gelungen, glaube ich, an diesem Abend das Ruder herumzureißen.
Es ist ihm nicht gelungen, das Ruder herumzureißen, sagt Thilo Kössler. Sie sagen, Sie haben Ausschnitte gesehen. Glauben Sie, es ist Trump tatsächlich nicht gelungen?
Also das ist von Deutschland aus, glaube ich, immer ganz, ganz schwer zu beurteilen, weil wir die Stimmungslage in den USA ja bei der letzten Wahl schon so komplett falsch eingeschätzt haben. Deswegen würde ich jetzt da nicht unbedingt eine Prognose abgeben wollen. Ich fand das ganze Duell also irgendwie verstörend, weil die Tatsache, dass ein amtierender Präsident und ein Präsidentschaftskandidat nur zivilisiert miteinander sprechen können, wenn sozusagen Kindergartenregeln eingeführt
wenn's
werden.
Wenn es eine Mute-Taste gibt.
Ja, genau. Ja. Also wenn ihnen das Mikrofon abgedreht werden kann, das war für mich so eine beängstigende Vorstellung. Dass im Augenblick die Frage, wer da nachher gewinnt, fast zweitrangig ist. Natürlich würde ich mir wünschen, dass Joe Biden gewinnt, nicht weil ich ihn für so einen super tollen Kandidaten halte, sondern weil ich glaube, dass er im Moment einfach derjenige ist, der diese katastrophalen Entwicklungen, die die USA nimmt und vor allen Dingen durch diesen Trump die Weltpolitik nimmt, stoppen könnte und da eine Einkehr einsetzen würde.
Eine Einsicht.
Eine Einsicht, ja.
Also interessant ist, worüber geredet wurde thematisch. Thema war die Corona-Pandemie, die Klimapolitik, die Außen- und Wirtschaftspolitik. Man hätte ja vielleicht hoffen können, dass auch über die Spaltung des Landes gesprochen würde. Aber vielleicht ist das eine naive Hoffnung. Auf jeden Fall war das nicht das Thema, obwohl das ja das große Thema ist.
Ich weiß nicht, ob es das Thema nicht war, weil die Moderatorin nicht gefragt hat oder ob das vorher schon besprochen wurde. Das ist ja häufig in solchen Interviews, dass das vorher schon quasi geklärt wird. Es ist ja indirekt schon zur Sprache gekommen, zum Beispiel beim Thema Rassismus. Also Joe Biden hat ganz klar gesagt, es gibt einen strukturellen Rassismus in den USA und Trump negiert das einfach völlig und sagt, ich bin derjenige in diesem Raum hier, der am allerwenigsten Rassist ist. Also da haben schon so unterschiedliche Vorstellungen von Sicht auf die amerikanische Gesellschaft sind da schon zum Ausdruck gekommen. Aber Sie haben natürlich recht, explizit ist es nicht besprochen worden.
Weil vielleicht dann ja auch Selbstkritik am Platz gewesen wäre, weil natürlich Trump dazu beigetragen hat, dass das Land sehr gespalten, noch gespaltener ist.
Natürlich, und da man diese Selbstkritik ja von ihm absolut nicht erwarten kann, ist möglicherweise schon die Frage obsolet.
Kann sein. Trotzdem dachte ich, die muss man trotzdem stellen.
Ja, vollkommen richtig, natürlich.
Brigitte Fährle hier zu Gast in Deutschlandfunk Kultur. Den zweiten Tag in Folge haben wir heute fünfstellige Corona-Infektionszahlen in Deutschland. Und der Weltärztepräsident Herr Montgomery, den wir vorhin auch in den Nachrichten gehört haben, der hat ja gesagt, ab 20.000 Fällen wird es dann richtig kritisch pro Tag. Und zwar warum? Weil die Gesundheitsämter dann die Kontaktnachverfolgung nicht mehr leisten können. Jetzt sagen manche, man müsste sich sowieso von dieser Strategie verabschieden und sagen, wir können das gar nicht schaffen, jeden einzelnen Fall tatsächlich nachzuverfolgen. Es sollte dann lieber so sein, dass man lokalen Häufungen nachgeht, um so die großen Infektionsketten zu brechen. Aber das wäre dann eben eine neue Art, mit der Pandemie umzugehen. Die Verbandschefin der Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst, Ute Teichert, die hat das gestern in den Tagesthemen so gesagt.
Tatsächlich wäre es gut, wenn man auf die Cluster vorwiegend gucken würde. Das würde aber bedeuten, dass man insgesamt einen Strategiewechsel in der Gesellschaft bräuchte. Das muss man sich gut überlegen und das müssen, glaube ich, alle mittragen, weil das hieße im Endeffekt auch, sie müssen sich in Quarantäne begeben, auch wenn sie nicht positiv getestet sind, bloß weil sie bei einem Cluster dabei waren.
Also Cluster, eben Clusterstrategie. Frau Fährle, was halten Sie von dieser Strategie?
Also Frau Teichert hat das ja die Konsequenzen ganz richtig, also richtig beschrieben. Es würde eben bedeuten, dass man sich in Quarantäne begeben muss, auch wenn man nicht positiv getestet ist, nur weil man auf einer bestimmten Feier, bei einer bestimmten Veranstaltung, in einem bestimmten Restaurant oder wie auch immer gewesen ist. Und ich habe ehrlich gesagt bin ich da mit nicht guter Hoffnung, dass das klappt. Weil wenn wir jetzt schon immer an die Eigenverantwortung der Menschen appellieren müssen und jetzt schon sehr viele sich nicht an Regeln halten, dann weiß ich nicht, wie diese Art von Einsicht in die Bevölkerung implantiert werden
kann. Das heißt, Sie hätten kein Vertrauen in die Bevölkerung? Also jetzt könnte man ja noch sagen, naja, haben viele gedacht, so schlimm ist es doch nicht. Aber wenn jetzt die Fallzahlen weiter steigen, könnten ja vielleicht die meisten dann doch denken, na gut, ich sehe ein, ich halte mich an die Regeln.
Na, sehr viele tun es ja, wir haben ja vorhin schon kurz drüber gesprochen, wahrscheinlich sind es sogar 80 oder 90% der Bevölkerung, aber wenn eben 10% dauerhaft uneinsichtig sind, große Feiern veranstalten, es steht jetzt Weihnachten vor der Tür und Weihnachtsfeiern stehen vor der Tür, ich glaube einfach nicht, dass das klappt. Andererseits, Die Gesundheitsämter sind ja nicht erst bei 20.000 Fällen pro Tag nicht mehr in der Lage, die Nachverfolgung zu machen. Sie sind es ja zum Teil jetzt schon. Die Berliner Amtsärzte haben jetzt schon Alarm gerufen und haben gesagt, wir schaffen die Nachverfolgung einfach nicht mehr. Mhm. Also insofern, irgendeinen Strategiewechsel muss es geben. Ich glaube, nur darauf zu setzen, dass durch den Strategiewechsel mit den Clustern die Eigenverantwortung automatisch steigt, weil die Leute dann den Ernst der Lage sehen, darauf würde ich nicht setzen.
Worauf würden Sie denn setzen? Was denken Sie, was kann unsere Eigenverantwortung stärken?
Appelle, Appelle, Appelle. Kann ich nur sagen. Hm. Und ich finde, eine Sache sollte gut überlegt werden, ob das eine kluge Argumentation ist. Es heißt immer, die Jüngeren sollen Rücksicht nehmen auf die Älteren. Das schafft indirekt, heißt das ja, ihr Jüngere seid nicht so gefährdet. Und wir wissen ja nun, dass es einfach so nicht stimmt. Es stimmt vielleicht in der Zahl der schweren Fälle, dass die Jüngeren weniger betroffen sind. Aber die Jüngeren, wenn sie schwere Fälle haben, sind eben genauso schwer betroffen. Und es hat Todesfälle auch bei jüngeren Menschen gegeben. Und man sollte sollte das nicht zu einer Generationenfrage machen, sondern einfach immer betonen, dass es um uns alle geht.
Um uns alle. Ich möchte nochmal die Verbandschefin der Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst, eben Ute Teicher, zitieren. Denn sie sagt also, im Moment gäbe es noch keinen Kontrollverlust der Gesundheitsämter in der Pandemie. Aber sie haben natürlich recht, Frau Ferle. Also in Berlin haben die Gesundheitsämter es schon jetzt wirklich schwer. Mhm. Aber Frau Teichert sagt, insgesamt ist es schon bedauerlich, dass sozusagen die Gesundheitsämter auch übergreifend, regionenübergreifend nicht besser zusammenarbeiten.
Wir haben keine Schnittstellen der Gesundheitsämter untereinander. Es gibt keine einheitliche Software, die benutzt wird, obwohl wir da durchaus auf dem Markt Möglichkeiten hätten, die man bundesweit auch ausrollen könnte. Und ich glaube, dass es hier ganz dringend notwendig wäre, nachzuarbeiten. Das würde auch die Arbeit der Gesundheitsämter vor Ort erheblich erleichtern.
Ja, ich würde auch sagen, da ist es doch dringlich nachzuarbeiten.
Ja, absolut. Also die Digitalisierung hat auch vor den Gesundheitsämtern Halt gemacht, vor vielen, vielen Jahren schon. Und natürlich sind die Gesundheitsämter auf so eine Pandemie nicht eingestellt. Und es gibt offensichtlich auch keine Pläne, wo ausreichendes Personal dann rekurriert werden kann für so eine Situation. Aber ich wollte noch mal einen kleinen Satz zu den Clustern sagen. Es hört sich jetzt immer so an, als ob es nur eine Frage der Entscheidung wäre. Diese Strategie, wie die Gesundheitsämter jetzt arbeiten, ist ja eine gesetzlich festgelegte Strategie. Also es bedürfte da wirklich einschneidender Regelungsveränderung, wenn die Gesundheitsämter anders arbeiten. Und da ist die Politik gefragt.
Die Politik ist gefragt und wir sind alle selbst gefragt. Wenn wir uns krank fühlen, wenn wir meinen, wir hätten Kontakt gehabt, dann sich in Quarantäne zu begeben oder zu sagen, okay, ich warte jetzt erstmal ab, wie es mir weiterhin geht.
Ja. Und vor allen Dingen nicht auf die App so sehr zu gucken.
Warum nicht? Die kann helfen, denke ich.
Ich finde, die App hilft überhaupt nicht. Also erstens, man weiß ja, dass sie die allerwenigsten Fälle tatsächlich erfasst. Also es sind nicht alle, die sein müssten, haben die App auf ihr Handy geladen. Und es stellen ja nicht alle ihre positiven Tests ein. Also erfasst man wahrscheinlich maximal 10-20% der möglichen Fälle. Und,
aber die also immerhin.
Ich gucke ratlos auf meine App jeden Tag.
Brigitte Ferle, mein Gast, Journalistin, hat für die Berliner Zeitung gearbeitet, für die Frankfurter Rundschau, für die Zeit, jetzt frei unterwegs. Gucken wir gemeinsam nach Polen, Frau Ferle. Das Land hat eines der strengsten Abtreibungsgesetze Europas, aber die PiS, die Regierungspartei, hat sich jetzt für eine weitere Verschärfung dieses Abtreibungsrechts eingesetzt. Sie will eigentlich will sie, dass Schwangerschaftsabbrüche nur noch dann möglich sind, wenn das Leben der Mutter unmittelbar bedroht ist oder die Mutter infolge einer Vergewaltigung oder durch Inzest schwanger geworden ist. Aber jetzt ist sie, die PiS, da noch nicht, aber doch einen Schritt weitergekommen. Und Jan Palukat bringt uns auf den Stand.
Fast alle der wenigen legalen Abtreibungen, die in Polen überhaupt noch durchgeführt werden, hatten diesen Hintergrund. De facto war es schon bisher in der Praxis schwer, überhaupt einen Arzt zu finden, der diesen Eingriff noch durchführt, besonders in den konservativen Regionen im Süden und Osten des stark katholisch geprägten Landes. Das Verfassungsgericht folgte damit einem Antrag einer Minderheit von Abgeordneten der regierenden PiS-Partei und der Rechtsaußengruppierung Konföderation, wonach Abtreibungen gegen den in der Verfassung verbrieften Schutz des Lebens verstießen. Dieser sei in jeder Entwicklungsphase zu beachten, befand das Gericht nun.
Also das Verfassungsgericht hat erklärt, dass Abtreibungen bei Fehlbildungen für illegal gehalten werden müssen. Wie sehen Sie das?
Also prinzipiell ist jede Abtreibung eine traurige und eigentlich abzulehnende Sache. Es gibt aber einfach Situationen, wo die insbesondere die Mutter oder auch die Familien in eine Lebenssituation kommen würden, die für sie nicht mehr erträglich ist. Und ich glaube, ein Leben mit einem schwerstbehinderten Kind ist eine Lebenssituation, über die müssen Frauen und Familien selber entscheiden dürfen, ob sie das leisten können. Und genau darum ging es ja. Es ging ja um schwerbehinderte Kinder, die bis jetzt in Polen auch abgetrieben werden dürfen und dann eben das nicht mehr sollen. Und ich kenne nun nicht genau das Gesundheitssystem in Polen, aber für Deutschland würde ich sagen, dass selbst bei einem guten Gesundheitssystem die Hilfen, die Familien bekommen, die schwerstbehinderte Kinder haben, weil sie sich bewusst dafür entschieden haben oder weil man es eben nicht wusste vorher oder wie auch immer, dass selbst die Hilfen nicht ausreichen und solche Familien an den Rand ihrer Möglichkeiten bringen. Und deswegen finde ich das ein fatales Urteil, weil es einfach den Frauen diese Verantwortung aufbürdet, ohne dass sie selber eine Möglichkeit haben, sich aktiv zu so einer Verantwortung zu stellen.
Und die Kritikerinnen in Polen sagen natürlich auch, das geht eigentlich so nicht. Sie sagen, ein Staat, der seine Bürger per Vorschrift unmenschlich behandelt, der hört eigentlich auf, ein Staat zu sein. Da gab es eine Vertreterin einer Bürgerplattform, die gesagt hat, anzuordnen, todkranke Kinder zu gebären und dies in Paragraphen zu kleiden, sei moralisch der Tiefstpunkt, ein juristischer Sumpf.
Naja, das finde ich jetzt schwierig, weil von den Kindern her zu argumentieren, weil da kommt es dann schon sehr drauf an, was für eine Fehlbildung ein Kind hat, ob das leidet, wenn es geboren wird oder nicht, oder ob hauptsächlich die Umwelt leidet oder belastet ist, weil sie sich auf dieses kranke Kind einstellen muss. Es gibt ja auch Fehlbildungen, die führen nicht dazu, dass dieses Kind oder dieser Mensch dann also Schmerzen hat ständig oder Atemnot oder was auch immer. Also insofern finde ich das kompliziert, von den Kindern her zu argumentieren. Für mich leuchtet es vielmehr ein, zu sagen, die Frau oder die Familie muss entscheiden können, will ich dieses Leben? Ja. Und der Staat hat natürlich die Aufgabe, solche Familien dann auch größtmöglich zu unterstützen. Und das müsste sich eben der polnische Staat dann auch fragen lassen. Tue ich dann wirklich genug? Habe ich genug Pflegekräfte, die dann wirklich rund um die Uhr eine Familie unterstützen können?
Ist ja doch bemerkenswert, dass der Körper der Frau immer wieder ein Ort ist, in dem sozusagen oder auf dem politische Debatten ausgetragen werden.
Ja, leider.
Zwischen konservativ und liberal oder, ja.
Ja, das
immer noch. Also es war lange so und es ist immer noch so.
Ja, es zieht sich, glaube ich, durch die Menschheitsgeschichte, jedenfalls durch die zivilisierte Menschheitsgeschichte, die wir beobachten können. Und es ist wirklich schrecklich, zumal eben dann wirklich oft Männer über diese Frauenkörper entscheiden.
Wobei man hier sagen muss, die Vorsitzende Verfassungsrichterin in Polen ist eine Frau, Julia Przylepska, die als enge Vertraute auch von Peace-Chef Jarosław Kaczynski gilt. Gut, jetzt weiß man eben, die beiden sind verbandelt. Das oberste Gericht gilt ja auch insgesamt als befangen und als sozusagen der Peace zugeneigt. Insofern, das ist ja noch ein zweiter Punkt, der jetzt hier sehr virulent ist, zu sehen, ist ja überhaupt die oberste Gerichtsbarkeit noch frei.
Ja, eben. Und an diesem Urteil, finde ich, zeigt sich, dass eben da klar nach rein politischen Gesichtspunkten entschieden worden ist, weil sonst hätten die anderen Argumente schwerer wiegen müssen. Und dann, glaube ich, wäre die Entscheidung auch anders ausgegangen.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur und in dieser Mittagsstunde zu Gast die Journalistin Brigitte Fährle. Das Brandenburger Verfassungsgericht hat das Paritätsgesetz gekippt. Das Thüringer Paritätsgesetz, Frau Fährle, war ja schon gekippt worden. Insofern hatte man das wahrscheinlich jetzt auch hier erwartet, oder?
Ja, auch das Bayerische, ja, 2018, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Ja, das war jetzt das dritte in Folge, das nicht durchgekommen ist vor dem Verfassungsgericht. Kann sein, dass das Gericht auch berücksichtigt hat, dass das Thüringische auch schon keine Verfassungsmehrheit gefunden hat und dass eine Klage in Karlsruhe anliegt oder eine Bitte um Überprüfung in Karlsruhe anliegt. Vielleicht wollten Sie abwarten, wie Karlsruhe entscheidet.
Wir müssen vielleicht noch mal kurz sagen, was das Gesetz beinhaltet hätte. Es hätte also beinhaltet, dass auf den Kandidatinnenlisten für die Landtagswahlen gleich viel Männer wie Frauen kandidieren hätten müssen, immer abwechselnd, so im Reißverschlussverfahren. Das hätte greifen sollen bei der nächsten Landtagswahl im Jahr 2024. Ich, ehrlich gesagt, finde es schade, dass diese Idee, dass eben abwechselnd gleich viele Frauen und Männer kandidieren, nicht durchkommt.
Ja,
also die Frage ist ja, wie kann man es dann gesetzlich verankern, dass die Gleichberechtigung ein bisschen gestärkt wird?
Ja, die Frage ist eben gewesen, darf ein Gesetz das wirklich verankern? Also darf man es gesetzlich verankern? Und da hat ja jetzt das Landesverfassungsgericht oder ein Landesverfassungsgericht, das zweite in diesem Fall, gesagt, das ist nicht grundgesetzkonform. Also das Grundgesetz regelt ja die Gleichberechtigung. Stellung der Frauen, von Frauen und Männern. Und jetzt ist eben strittig, ob dazu, um das zu erreichen, der Staat eben auch so weit in eine Parteienfreiheit eingreifen darf, dass er vorschreiben kann, wie die Listen besetzt sind.
Und in der Tat. Und da sagen die Verfassungsgerichte eben in Brandenburg jetzt auch, das kann der Staat nicht machen.
Das darf der Staat nicht machen.
Darf er nicht so beschränken.
Genau, er darf die Freiheit der Parteien nicht so weit beschränken. Die Befürworterinnen sind es ja meistens, sagen aber doch, das Grundgesetz erlaubt das, weil es nicht nur die Gleichstellung regelt, sondern auch beschreibt, dass der Staat diese Gleichstellung auch durchsetzen muss. Also sie sagen, der Staat hat durchaus vom Grundgesetz abgesichert eine Handlungsmöglichkeit in diesem Fall. Nun sind eben, wie gesagt, diese Landesverfassungsgerichte dieser Auffassung nicht gefolgt und haben die Freiheit der Parteien über diese Durchsetzungspflicht gesetzt. Und ja, jetzt bleibt uns Frauen im Augenblick nichts anderes, als auf Karlsruhe zu warten und zu gucken, ob da dann die Rettung kommt.
Die Diskussion wird ja auf jeden Fall weitergehen, weil in der Tat auf der einen Seite eben die Freiheit der Parteien, auf der anderen Seite die Gleichberechtigung. Und wir hören mal die Verfassungsrechtlerin Jelena von Achenbach, die dazu sagt:
Keines dieser Rechte, die Wahlrechtsgrundsätze oder auch die Rechte der Parteien, sind absolut. Also sie sind einschränkbar, sie sind abwägbar, und diese Abwägungs- und Einschränkungsentscheidung muss der Gesetzgeber treffen. Und er muss dabei legitime Zwecke verfolgen. Und zu diesen legitimen Zwecken gehört eben auch die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen.
Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass auf die lange Sicht durchaus sich auch was verändern könnte und dass diese Wahlrechtsgrundsätze nochmal hinterfragt werden.
Also das wäre jedenfalls der Wunsch all derer, die auf mehr Gleichberechtigung im Parlament beziehungsweise auf mehr Frauen im Parlament setzen. Und dass das nötig ist, das ist ja vollkommen augenscheinlich und absolut eklatant. Also im Bayerischen Landtag sind, glaube ich, nur 25% Frauen, im Baden-Württembergischen noch weniger. Die höchsten Zahlen weisen da weist Bremen auf. Aber nirgendwo gibt es 50% Frauen in den Landtagen, geschweige denn im Bundestag. Da hat ja sogar die Zahl wieder abgenommen in letzter Zeit. Mhm. Also der Fortschritt ist da wirklich eine ganz langsame Schnecke. Und ich finde nicht, dass man jetzt darauf warten kann, dass alle Parteien, so wie die Grünen das ja machen, diese Einsicht selber haben und ihre Listen so besetzen, dass da genügend Frauen draufkommt. Und dass das hilft bei den Grünen, sieht man ja. Also die Grünen haben im Bundestag 56% Frauen.
Ja, und es war auch eine Grünen-Politikerin, die den Anstoß gegeben hat zu dem Paritätsgesetz in Brandenburg. Das war Ursula Nonnemacher, heute Sozialministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin in Brandenburg. Und vor einiger Zeit hat sie gesagt:
Das ist natürlich auch ein demokratietheoretisches Problem. Frauen sind in unseren Parlamenten halt grob unterrepräsentiert. Und das Schlimme ist, ihr Anteil steigt nicht, sondern ihr Anteil sinkt in den letzten Jahren. Und nach den Bundestagswahlen, da hatte ich gedacht, wir müssen das jetzt unbedingt thematisieren.
Ja, Ursula Nonnemacher, ich denke, ja. Das haben Sie ja gerade auch thematisiert.
Nach der Bundestagswahl ist die Zahl der Frauen, glaube ich, um 3 oder 4% wieder gesunken. Hauptsächlich verantwortlich dafür ist der Frauenanteil in der AfD.
Ja, aber man könnte natürlich auch jetzt innerhalb der Parteien erstmal arbeiten daran, dass die Frauen gleichberechtigter sind. Und in der CDU zum Beispiel möchte man eine Frauenquote einrichten. Bis zum Jahr 2025 soll die Hälfte aller Ämter und Mandate von Frauen besetzt sein.
Ja, aber wer möchte das denn in der CDU? Also das ist die Frauenunion, die das möchte und die das auch sehr energisch betreibt, aber bislang ohne Erfolg.
Ja, aber es scheint in der Diskussion zu sein.
Ja, in der Diskussion.
Deutlich.
Ja, aber die Quote auch bei den, auch in der CDU ist schon ganz, ganz lange in der Diskussion. Schon in den 80er Jahren auf Parteitagen der CDU hat Rita Süssmuth, die große Streiterin für die Frauenrechte, das diskutiert. Und ja, wir sehen ja, wo wir heute stehen. Also ich glaube einfach die Zeit, dass man sozusagen über freiwillige Lösungen und Appelle an die Verantwortlichen das Thema Quotierung von Frauen und Gleichberechtigung von Frauen löst, die ist einfach vorbei. Und es zeigt, überall, wo es Regeln gibt, da klappt das.
Da klappt's. Und natürlich haben Sie recht. Also es sind nur knapp 21% derer, die in der CDU-Fraktion sind, sind Frauen. Bei der AfD sind es natürlich noch viel weniger, knapp 11%.
Ja.
Daher hat die AfD ja jetzt auch geklagt. Es wäre einfach schwer gewesen für die AfD, diese Kandidatinnenlisten zu besetzen,
genau,
paritätisch.
Genau, sie hätten dann quasi auf Sitze im Parlament verzichten müssen.
Wir sind weiterhin dabei, die Themen dieses Tages zu besprechen. Und wir müssen jetzt noch mal über das Attentat in Dresden sprechen. Am 4. Oktober hat ja ein Mann dort auf zwei Touristen eingestochen. Der eine ist tot, der andere liegt schwer verletzt im Krankenhaus. Und es ist so, dass dieser Täter, der mutmaßliche Täter, vom sächsischen Verfassungsschutz überwacht worden ist und auch schon als islamistischer Gefährder eingestuft worden war. Er konnte aber nicht abgeschoben werden, weil es ja einen Abschiebestopp gibt, was Syrien betrifft. Das Bürgerkriegsland Syrien ist eben zurzeit, dort ist die Situation so, dass man nicht abschieben will. Sollte man dieses Abschiebeverbot lockern, Frau Ferle?
Das ist ja das, was Seehofer jetzt fordert angesichts dieser schrecklichen Tat, die natürlich wirklich grauenvoll ist und wo man es gut nachvollziehen kann, dass man nach Konsequenzen ruft und auch die Politik natürlich gefordert ist, da Konsequenzen zu ziehen. Ich finde aber, Seehofer macht es sich da ein bisschen einfach, jetzt schlicht zu sagen, das Abschiebeverbot sollte man ändern, denn das Abschiebeverbot gilt ja für alle Syrer, weil im Moment die Lage in Syrien so eingeschätzt wird, dass man dort nicht sicher und in Frieden sowieso nicht, aber auch nicht körperlich unversehrt leben kann. Und jetzt ist die Frage, kann das auch gelten für Menschen, die hier Leid verursachen und die aktiv sozusagen gegen diesen Staat und das mit tödlichen Mitteln gegen diesen Staat kämpfen. Dafür gibt es viele gute moralische Gründe, aber auch da würde ich sagen, es kommt auf die Frage an, kann man das denn wirklich umsetzen? Mhm. Ab welcher Grenze darf man dann, von Straftat darf man dann eigentlich abschieben? Und da würde ich mir wünschen, wenn Seehofer schon solche wahrscheinlich beliebten oder Vorschläge macht, dass er da ein bisschen genauer wird und dann auch sagt, wie das denn genau gehen soll.
Das ist er natürlich in der bisher noch schuldig geblieben, es genau zu sagen. Aber klar ist, dieser Mann war ein bekannter Gefährder. Der Fall wurde zwischen Bund und Ländern besprochen. Mhm. Dazu hat der Präsident des Sächsischen Landeskriminalamtes, Petri Kleine, gesagt.
Im Ergebnis dieser am 17.07.2020 durchgeführten Analyse wurde die Gefahr, dass der Beschuldigte wieder entsprechende Straftaten, wie er sie schon begangen hat, begehen wird, als hoch eingeschätzt.
So, und deshalb war er unter anderem auch am Tag der Tat observiert worden. Also eine Überwachung rund um die Uhr hat es nicht gegeben. Das war aus rechtlichen Gründen nicht möglich. Aber man wusste eben Bescheid, wen man da vor sich hatte und welche Gefahr von ihm ausgeht. Ja, ist natürlich dann schon die Frage, kann es da nicht sozusagen Ausnahmeregelungen geben, wo man sagt, verurteilte Täter sollte man nach Syrien abschieben? Das hat auch nicht nur Seehofer gefordert, sondern auch der Bundesinnenminister, der sächsische Innenminister, ja. Roland Wöller in Sachsen eben, ja, genau.
Ja, also ja, ich finde ja, es sollte die Möglichkeit geben, solche insbesondere als Gefährder eingestuften Menschen, also nicht jeder, der eine Straftat besteht, sollte darunter fallen, aber jemand, der in dieser Hinsicht als Gefahr für die Sicherheit anderer Menschen gesehen wird, der sollte abgeschoben werden können. Ich sage nur nochmal, also es wird wahrscheinlich ein großer Aufwand sein, weil natürlich wird gegen solche Abschiebeentscheidungen Widerspruch eingelegt werden und es muss dann in jedem einzelnen Fall genau begründet werden, warum genau dieser Mensch wirklich zu genau dieser Gefahr für andere wird. Und soweit ich es jetzt verfolgt habe, ist es ja so, dass man die genauen Umstände der Tat nicht kennt. Also man müsste dann nachweisen können, dass dieser Mensch auch wirklich einen islamistischen Beweggrund für diese Tat hatte. Und wenn man da nicht die genauen Umstände klären kann, dann wird auch das schwierig. Also nicht, dass ich missverstanden werde. Ich wäre schon dafür, dass das möglich ist. Ich sehe nur einfach die ganzen Schwierigkeiten. Und das würde ich dann dem Bundesinnenminister auch zum Vorwurf machen, dass er da einen schnellen Satz sagt und damit sozusagen mehr eine Meinung als eine ein Handeln ankündigt. Mhm. Und das finde ich in diesem Fall einfach fatal in diesem Zusammenhang.
Gut, er ist tatsächlich ja hier noch nicht verurteilt. Er war aber verurteilt und hat ja auch schon in Haft gesessen.
Ja.
Der mutmaßliche Täter jetzt in diesem Fall. Aber Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius von der SPD ist tatsächlich weiterhin für diesen Abschiebestopp, hat an völkerrechtliche Grundsätze erinnert und gegen die würden Abschiebungen nach Syrien auf jeden Fall verstoßen. Es gibt, sagt er, de facto keine Möglichkeit, abschiebepflichtige Gefährder, die ja eigentlich abschiebepflichtig eben sind, aber jetzt im Moment nach Syrien zu bringen, weil dort halt Bürgerkrieg herrscht.
Das stimmt natürlich und trotzdem muss natürlich auch ein Innenminister dann sagen, wie er die deutsche Bevölkerung entsprechend schützen möchte. Und wenn erwiesen ist, und das kann ich jetzt im Detail bei diesem Fall nicht beurteilen, aber wenn erwiesen ist, dass von jemandem Gefahr ausgeht, muss es irgendeine Möglichkeit geben, diese Gefahr für die Bevölkerung, die deutsche Bevölkerung ist ja völliger Quatsch, was ich da sage, also für die hier lebenden Menschen zu minimieren oder eben auch auszuschalten. Und wenn man das nicht mit einer Aufhebung des Abschiebestopps machen möchte, dann muss man andere Maßnahmen ergreifen. Und auch da bleibt Herr Pistorius die Antwort schuldig.
Herr Pistorius aus Niedersachsen.
Aus Niedersachsen, ja. Also da bleibt auch Herr Pistorius.
Auch er.
Genau, also, falsche Betonung. Es, ja, auch er die Antwort schuldig.
Eine Reihe von Antworten,
ist das einfach,
auf die
das
wir
ist
noch
ein,
warten.
Ja, ein politischer Schlagabtausch jetzt wieder. Und ich finde einfach, das ist, Thema ist zu wichtig und zu dramatisch, als dass man das jetzt in eine politische Auseinandersetzung führen sollte.
Sagt Brigitte Fährle hier in Deutschlandfunk Kultur. Brigitte Fährle hier zu Gast. Danke, dass Sie hier waren und die Themen des Tages mit mir besprochen haben.
Vielen Dank.
Kommen Sie wieder.
Gerne.